Ja, zur Unterstützung habe ich die Predigtpunkte gleich hier vorne auf der Folie. Das ist das Thema, gesandt mitten im Alltag, wie ich meinen Glauben natürlich, mutig und echt teile. Den Predigttext haben wir ja eben gerade gehört. Ich hatte eine spannende Begegnung im Mai, als wir in Kasachstan waren. Also wir haben dort immer viele spannende Begegnungen, weil die Kasachen ja auch Muslime sind. Und wir waren mit einem Optiker-Team dort und haben Sehtests angeboten. Das machen wir schon viele Jahre. Waren also 6 Optiker mit dabei. Wir haben ungefähr 800 Menschen da versorgt in diesen 10 Tagen mit einer Brille, die sich das sonst nicht leisten können. Und das sind immer sehr emotionale Geschichten. Und dann kam eine Frau mit ihrem Mann. Der Mann saß im Rollstuhl. Er hatte einen Schlaganfall gehabt und die kam schon relativ skeptisch an. Mein Freund Alexander, der Russisch spricht, hat sich sofort auf die Ebene des Mannes in seinem Rollstuhl begeben und hat mit ihm gesprochen. Er war halbseitig gelähmt, hat den kranken Arm genommen. Er ist auch Krankenpfleger gewesen und hat zu ihm gesprochen und was ist denn passiert und so weiter. Und das war schon, das kannte er anscheinend gar nicht so. Und seine Frau, die guckte ganz ernst und dann fragte Alexander diesen Mann, wer ist denn die Frau, die du da mitgebracht hast? Und bevor er antworten konnte, sagte sie, ich bin seine Schlange. Und dann sagte Alexander, wieso seine Schlange? Ja, was denn sonst? Ja, wieso nicht Schaf? Wieso Schaf? Naja, ein Schaf ist langmütig, geduldig, leidensfähig und so weiter. Nee, da bleibe ich lieber Schlange, sagte sie. War so ein bisschen aggressiv. Und dann durchlaufen die bei uns so 5 Stationen. Erst werden alle Daten aufgenommen, dann kommt die Autorefraktion, dann die eigentliche Messung mit der Messbrille und den Gläsern, dann wird die Brille ausgesucht, die Brille wird angepasst. Das sind so 5 Stationen, dauert ungefähr eine Stunde, bis die Leute da so durch sind. Und wir wollen natürlich, man kann in Kasachstan nicht so offensiv missionieren, aber wir gucken, wo Gott Menschen vorbereitet hat und offen sind, und dann können wir auch für Menschen beten, wir können mit Menschen ins Gespräch kommen, sind manchmal wirklich sehr schöne Gelegenheiten. Und für uns ist es wichtig, dass jeder, der kommt, ob arm oder reich, ob freundlich oder unfreundlich, jung oder alt, dass jeder einfach die Liebe Gottes erfährt. Ne, dafür beten wir im Vorfeld und die Menschen bekommen unglaublich viel Wertschätzung und das kennen sie nicht. Dann sind sie natürlich erstmal skeptisch und denken, ne, da ist doch irgendwie ein Haken dran, auch dass sie eine Brille geschenkt bekommen und so weiter. Auf alle Fälle, um zurückzukommen zu diesem Ehepaar, sie durchlaufen diese 5 Stationen und danach waren sie so überwältigt. Die Frau wollte zu uns sprechen als Team und erhob ihre Stimme, fing laut an zu weinen und sagte, sie hätte in der letzten Stunde hier so viel Liebe erfahren, wie sie in ihrem ganzen Leben noch nicht bekommen haben. Das war natürlich ein bewegender Moment. Wir haben dann angeboten, auch für sie zu beten. Wenn wir für Muslime beten, dann erklären wir vorher, dass wir zu Isa beten, ja, zu Jesus, und erklären kurz das Evangelium. Also wir arbeiten da nicht mit einer verdeckten Agenda, sondern wir sagen ganz klar, wir beten für euch, aber wir beten im Namen Jesu. Möchtet ihr das? Und das wollten sie. Dann haben beide geweint, währenddem wir gebetet haben. Also sie waren total geflasht, ne, würde man sagen. Und dann, das Schöne war, als sie dann wieder weggingen, also wir stellen dann immer Kontakte her zu unseren Missionaren dort oder zur Gemeinde, da wo es möglich ist, als sie dann zurück zum Parkplatz gingen, ins Auto einstiegen, drehte sich die Frau nochmal zu Alexander um und sagte, übrigens, ich bin jetzt keine Schlange mehr. Ich bin jetzt ein Schaf, sagt die Frau. Ja, also wir haben das wirklich ernst genommen und was Gottes Liebe vermag in einer Stunde, was Gottes Liebe vermag, Menschen zu berühren, Menschen zu verändern, das ist wirklich großartig und das tut Gott auch hier. Was müssten wir tun, um dass Menschen so von der Liebe Gottes berührt werden? Ja, hier in Bruchköbel oder da, wo ihr wohnt, was müsste geschehen? Ja, Sehtest anbieten hilft vielleicht nicht, weil alle sich eine Brille leisten können. Aber was müssten wir tun, damit Menschen so von der Liebe Gottes berührt werden? Es gibt in dem Text, den wir eben gehört haben, ein paar Besonderheiten. Das haben wir ja gemerkt. Manche Sachen machen für uns heute eigentlich überhaupt keinen Sinn. Zum Beispiel kein Geldbeutel mitnehmen. Ich habe mich auch nicht danach gerichtet, nach diesen Maßgaben. obwohl ich ja hier zu euch gesandt wurde. Also ich habe ein Portemonnaie dabei, ne? Ich habe Sandalen dabei, sich nicht mit langen Begrüßungen aufhalten und so weiter. Also wie können wir merken, das sind hier so kulturelle Besonderheiten, die wir nicht eins zu eins übertragen können, so ernst wir Gottes Wort nehmen. Das heißt, wir müssen Übersetzungsarbeit machen. Es war damals, in der Kultur war es zu verstehen, und wir müssen uns fragen, was hat es damals bedeutet, was haben die Menschen darunter verstanden, und dann auf heute übertragen. Und das wollen wir mal gemeinsam machen. Ja? Vielleicht habt ihr sogar zwischendurch bessere Ideen und bessere Gedanken, aber ich habe mal so einige Aspekte herausgenommen für heute Morgen, um zu lernen, wie wir einfach mutig das Evangelium weitergeben können. Es gibt gleich am Anfang eine Besonderheit. Die Ernte ist groß. Damit beginnt Jesus: Die Ernte ist groß, doch es sind nur wenige Arbeiter da. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter auf sein Erntefeld schickt. Das Gebet steht am Anfang, das können wir schon mal mitnehmen, das ist für uns auch klar oder auch wichtig, das verstehen wir, und das ist vor allen Dingen zeitlos. Also hier müssen wir nicht viel übertragen in unsere Kultur. Auch das Bild der Ernte kennen wir ganz gut. Ja? Wir wissen, was Facharbeitermangel ist, ja, hier im Blick auf die Ernte. Was wir festhalten können, ist, dass es schon damals diese große geistliche Not war. Also dass Jesus sagt, es gibt so viel zu tun, die Ernte ist groß, aber es sind nur wenige Arbeiter. Also das war damals zur Zeit Jesu schon das große Problem, dass zu wenig Menschen, habe ich das weitergeschaltet oder? Ah ja, okay. Ja, also das ist wahrscheinlich zu klein, aber wir haben ja den Text, das geht. Wir haben ja den Text gehört, wir kommen dann gleich zu den Punkten. Also es war damals schon eine große Not, und es hat sich im Laufe der Zeit anscheinend nie geändert, bis heute. Ist immer noch aktuell. Die mangelnde Bereitschaft vieler Christen, ihren Glauben aktiv zu leben und davon zu erzählen. Aber die Aufforderung an die 70 oder 72 Jünger zu beten, würden wir hier an der Stelle, wenn man das genau nochmal nachliest, nicht erwarten, da sie ja schon bereit waren zu gehen. Also hier steht schon, ja, Jesus sendet die Jünger aus, und dann sagt er, bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in seine Ernte sendet. Und sie hätten ja sagen können, ja, aber ne, wir sind doch schon da, also wir gehen doch jetzt, wir sind bereit. Aber wir sehen hier einen schönen Zusammenhang zwischen Gebet und die Bereitschaft zu gehen. Es ist nicht so, dass die einen beten und die anderen gehen, sondern die, die beten, gehen. Und die, die gehen, die beten. Nicht die einen beten und die anderen gehen, sondern die, die beten, die gehen. Die, die beten, sind auch die, die gehen. Das heißt, man selbst wird zur Gebetserhörung. Ihr kennt das jetzt vielleicht in der Vorweihnachtszeit, dass viele Missionswerke ihre Spenderbriefe schicken, und dann schreiben sie manchmal, bitte betet dafür, dass die Spenden zusammenkommen. Na, das ist natürlich absolut clever, weil sie wissen, man kann nicht ernsthaft beten, dass Spenden zusammenkommen und selbst auf seinem Geld sitzen bleiben. Ja, das funktioniert nicht, weil Gott sich nicht veräppeln lässt. Ne? Ist doch ganz klar. Ja, ich denke nicht, dass das berechnend ist, aber wenn wir beten, wenn wir ernsthaft beten, dann sind wir auch die, die handeln, die, die geben und auch die, die gehen. Also Mission beginnt mit dem Gebet um Mitarbeiter und die Bereitschaft, selbst einer zu sein. Wenn wir beten, dann geht's los. Ich sehe eine Herausforderung. Wir wollen zwar alle, dass Menschen in die Gemeinde kommen, aber bevor Menschen in die Gemeinde kommen, müssen sie erstmal in unsere Herzen kommen. Wir lassen sie oft nicht in unsere Herzen. Und deshalb beten wir auch nicht ernsthaft für sie. Wir haben zum Beispiel eine Mitarbeiterin in unserer Gemeinde, die das verstanden hat und die vor kurzem ein Zeugnis gegeben hat und gesagt hat, ich habe immer für meine Nachbarn auch gebetet, aber ich habe sie nicht in mein Herz gelassen. Dann hat sie angefangen, sie wirklich in ihr Herz zu lassen, und das tut unter Umständen auch weh, Menschen wirklich ins Herz zu lassen. Und dann sind unsere Gebete aber auch anders. Dann beten wir anders für die Menschen. Oder wenn wir anfangen, ernsthaft zu beten, dann kommen die Leute auch in unser Herz. Also so rum oder so rum. Sie hat dann angefangen, Marmelade zu kochen, in ihrer Nachbarschaft zu verteilen. Sie hat dann erzählt, was sie alles so gemacht hat, weil sie plötzlich so eine Liebe für ihre Nachbarn bekommen hat. Sie hat vorher auch für sie gebetet, so aus dem Pflichtgefühl heraus. Ja, sie gehen alle verloren, also ich bete für sie. Aber sie hat sie nicht in ihr Herz gelassen. Wir brauchen erst die Integration der Menschen in unsere Herzen und dann in unsere Häuser. Und dann kommen sie vielleicht auch in die Gemeinde. Ja, jetzt kommen wir zu den Punkten. Der erste Punkt, Gott bereitet Menschen vor, finde sie. Hier steht, wenn dort jemand bereit ist, Vers 6, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden, also ich gehe jetzt nicht chronologisch vor, ja, ich komme zu vielen Aspekten, aber das ist jetzt nicht Vers für Vers. Vers 6, wenn dort jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, den ihr bringt, wird der Frieden auf ihm bleiben, wenn aber nicht, wird der Frieden zu euch zurückkehren. Also wir würden vielleicht das heute so übertragen, wir würden sagen, ein Mensch, der offen für das Evangelium ist. Ja, wenn jemand bereit ist, den Frieden zu empfangen, wir würden sagen, wenn jemand offen für das Evangelium ist. Wir hatten jetzt eine Fehhafen-Freizeit bei uns im Neues Lebenszentrum letzte Woche und das ist so ein Instrument, das interessiert viele. Da kommen immer viele Leute, die auch keine Christen sind, zu dieser Fehhafen-Freizeit. So Leute, die auch so vorzugsweise im esoterischen Bereich zu Hause sind und das ist immer großartig. Und dann kann man sehr schnell sehen, wer offen fürs Evangelium ist. Und da waren einige offen fürs Evangelium. Das war großartig. Das hat unglaublich viel Freude gemacht. Und das kennen wir ja alle. Wir merken, dass jemand offen für das Evangelium. Der ist noch nicht bekehrt. Vielleicht hat er noch einen langen Weg vor sich. Das mag sein. Aber er ist offen für das Evangelium. In Kasachstan ist es ja bei den Muslimen auch spannend, wie Gott Menschen so vorbereitet. Da merken wir das auch relativ schnell, ob Gott einen Menschen vorbereitet hat oder nicht. Und zum Beispiel Balapan, die haben wir auch getroffen, jetzt im Mai, dort bei dem Optikereinsatz in einem kleinen Ort. Die hatte große persönliche Schwierigkeiten, war in einer Lebenskrise. Und dann hat Jesus sie, eine Muslimin und eine Kasachin, und dann hat Jesus im Traum zu ihr gesprochen und gesagt, lies die Bibel. Und sie, nein, innerlich, ich lese doch nicht die Bibel als Moslem, ja, ich lese den Koran, ich bin auch eine gläubige Muslimin. Und dann hat es ein paar Monate gedauert, dann hat Jesus wieder zu ihr gesprochen, lies die Bibel. Und sie hat immer noch nicht gelesen, dann ein drittes Mal, wieder verging einige Zeit, lies die Bibel. Dann fing sie an, die Bibel zu lesen. Und dann kamen Christen in den Ort, dann hat sie sich bekehrt. Und dann war sie in dem Ort so die geistliche Person in dem Ort. Sie, und da sind einige andere zum Glauben gekommen. Und sie betet und sie sagt, ich liebe Jesus, ich liebe die Bibel. Und sie hat die Gabe des Gebets. Wenn sie betet, dann passiert was. Und das wissen die Muslime. Und die kommen heimlich zu ihr, wenn sie Not haben und wollen, dass sie für sie betet und sagen, aber sag ja nichts, weil sie dann aus der Gemeinschaft ausgeschlossen werden, der Muslime. Aber sie betet für viele Leute heimlich sozusagen, kommen zu ihr. Und ja, aber das nur nebenbei. Was ich sagen will ist, Gott bereitet Menschen vor. Und das, bei den Muslimen ist das so offensichtlich, dass sie so übernatürliche Dinge erleben oder ein Wunder oder Gott im Traum zu ihnen spricht und so weiter. Aber wir wollen das ja jetzt auch hier übertragen. Wir sind ja hier in Bruchköbel und nicht in Kasachstan. Wie passiert das hier? Auch hier ist das so, dass Gott Menschen vorbereitet. In Epheser 2, Vers 10 lesen wir, wir sind geschaffen, das zu tun, was gut und richtig ist. Gott hat alles, was wir tun sollen, vorbereitet. An uns ist es nun, das Vorbereitete auszuführen. Also Gott hat alles vorbereitet. Und wir führen das Vorbereitete aus. Und es ist so wichtig, dass wir das auch im Gebet begleiten, vorbereiten und die Wege gehen, die Gott vorbereitet hat. Es gibt ein Buch, das heißt Gottes Sehnsucht von Paul Zulehner. Ich will das mal kurz erwähnen. Er hat eine Untersuchung gemacht, das ist ein Religionssoziologe aus Österreich im deutschsprachigen Bereich, nach der Offenheit der Menschen für das Evangelium. Und er hat festgestellt, er sagt, es sind 40% Atheisten, also nicht im philosophischen Sinne, sondern es sind Menschen, die ohne Gott gut auskommen. Ja, die sagen, ich brauche Gott nicht, die denken nicht an Gott. Sagt er, es sind 40% nach dieser soziologischen Untersuchung, die er gemacht hat. Und er sagt, es sind 10% Christen, 5% haben einen kulturellen Zugang zum Glauben und 5% haben einen persönlichen Zugang zum Glauben. Und dann sagt er, es sind 35% spirituell suchende Menschen, die sich so im esoterischen Bereich aufhalten. Die haben so eine Patchwork-Religion. Die nehmen sich das, was ihnen gerade so passt, sind auch nicht unbedingt offen fürs Evangelium. Dann sagt er, es sind aber 15%, sagt er, sind wahrhaft suchende Menschen. Und das ist unglaublich. Stellt euch das mal vor. Ich weiß nicht, wie viele Einwohner Bruchköbel hat. 15% wahrhaft suchende Menschen. Also das heißt nicht, dass die jetzt wissen, dass hier, das verlorene Schaf weiß ja auch nicht, wo der Stall ist, sonst wäre es ja nicht verloren. Ja? Also die Menschen wissen nicht, wo die Wahrheit zu finden ist. Ihnen fehlt die Information. Sie brauchen wahrscheinlich uns als Gegenüber. Sie brauchen eine Beziehung. Sie brauchen Vertrauen. Ja, es wird nicht ausreichen zu sagen, ja komm, Sonntagmorgens 10:30 Gottesdienst hier bei uns. Aber schon allein diese Vorstellung, ja, vielleicht sind es hier 10%, vielleicht sind es 5%. Wie viele Menschen sind das, die eigentlich auf der Suche sind, wahrhaft auf der Suche sind? Ja, wir treffen auf vorbereitete Menschen. Unser Wort fällt auf fruchtbaren Boden. Bevor wir reden, redet Gott oder hat er zu den Menschen geredet. Und finde sie. Es ist angerichtet. Eigentlich müssten wir nur gehen. Das Meer teilt sich erst, wenn wir den Fuß reinsetzen. Ja, meine Herausforderung zum Beispiel ganz persönlich, ich bin viel unterwegs, ich muss einfach vor die Tür gehen. Ja, ich sitze viel zu Hause, Homeoffice, viel am Vorbereiten, ja, schon immer, und dann unterwegs zu sein. Aber wenn ich in unser Dorf gehe, wenn ich den Menschen begegne, da begegne ich dann Menschen, komme ins Gespräch und merke, oh, da ist was vorbereitet. Der zweite Punkt: Suche einen geeigneten Raum für Begegnungen. Zur Zeit Jesu war es ja üblich, dass Dorfbewohner Reisende aufnahmen. Es gab noch kein Booking.com. Es war ja auch eine ganz andere Zeit. Die Leute waren ja abhängig auch von der Gastfreundschaft der anderen, wenn man unterwegs war. Also das kann man auch nicht unbedingt vergleichen. Damals war diese orientalische Gastfreundschaft, das war ein heiliger Wert. Das war eine Ehre für die Leute. Es war eine Pflicht. So haben die Menschen das empfunden. Und ich habe da so ein paar Aspekte, die ich wichtig finde, von denen wir lernen können. Das eigene Haus, die eigene Wohnung, das ist immer ein geschützter Raum für die Menschen. Da sind sie zu Hause, ja, da fühlen sie sich sicher. Und der Gastgeber fühlt sich sicher und er fühlt sich auch verantwortlich für seine Gäste. Da ist ein Raum, wo Vertrauen stattfindet und auch zwanglos dann Gespräche in Gang kommen. Ich habe eine Nachbarin, ja, das ist völlig unüblich, wenn man bei ihr an die Tür kommt, dann sagt die immer, Markus, komm rein. Ja, das ist die Beate, die sagt immer, Markus, komm rein. Egal, ob ich da komme und nur einen Liter Milch will oder was abgeben will oder sagen, komm, sollen wir mal wieder Heizöl zusammen tanken oder was weiß ich. Sie sagt immer, komm rein. Ja, das machen wir noch nicht mal zu allen Menschen, die vor der Tür stehen. Das ist eigentlich nicht unbedingt üblich. Ja? Eine große Gastfreundschaft. Und immer, und ich habe schon oft gesagt, ach Beate, ich habe keine Zeit beim nächsten Mal oder ne, ich wollte nur was sagen, ich wollte nur noch was abgeben, was holen, was weiß ich. Immer wenn ich reingehe, ergibt sich ein Gespräch mit ihr. Und dieses Gespräch ergibt sich bei ihr im Haus leichter als bei uns im Haus. Obwohl sie auch zu uns kommt und wir auch sagen, komm zu uns rein. Aber bei uns ist es nicht so leicht wie bei ihr. Bei ihr fühlt sie sich sicherer in ihrem Haus und ist tatsächlich offener. Deshalb würde ich immer sagen, lass dich unbedingt einladen, auch jetzt in der Vorweihnachtszeit. Nimm das schon mal mit, wenn jemand sagt, komm rein, lass dich einladen. Nimm dir die Zeit oder lade dich selbst ein. Das mache ich auch manchmal, das funktioniert auch. Ja, ich komme mal vorbei, ja, komm vorbei. Das Haus ist so wichtig. Aber es gibt hier ein Prinzip, weil das ist ja nicht bei allen so. Ja, manche sind ja da so ein bisschen in ihrem Schutzraum und sind nicht so gastfreundlich. Das Prinzip, was dahinter steckt, ist, wir kommen in seine Welt, wo der andere sich wohl, sicher, verantwortlich fühlt. Und das kann auch eine andere Welt sein. Das kann der Arbeitsplatz sein. Ja, vielleicht ist es der Arbeitsplatz, wo der andere sich wohl und sicher fühlt, wo man gut mit ihm ins Gespräch kommen kann. Das kann der Sportplatz sein. Bei mir war es oft der Sportplatz. Wunderbare Möglichkeit. Heute ist der Chatroom. Ja? Manche sind nur digital unterwegs, ja? In der virtuellen Welt. Aber da sind sie zu Hause und da sind sie empfänglich für das Evangelium. Es kann die Schule sein, die Uni sein. Es geht um diesen Raum, wo der andere zu Hause, wir wollen immer, dass die anderen zu uns kommen, aber die fühlen sich ja, viele fühlen sich ja dann komisch, ja, weil so viel Neues ist. Wir müssen in ihre Welt gehen, in ihre Welt kommen, da wo sie sich sicher und zu Hause fühlen. Und dort gibt es eine Offenheit für das Evangelium. Es gibt noch einen zweiten Aspekt hier, sich abhängig machen von der Hilfe anderer. Jesus sendet seine Jünger ja in die völlige Abhängigkeit von der Gastfreundschaft der Leute. Sie sollen nichts mitnehmen, kein Geld, keine Vorräte, keine Schuhe. Also ich weiß gar nicht, wie man das heute so erklären kann. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, man lässt alles weg, was einem Sicherheit gibt. Das ist heute vielleicht so bei jungen Leuten so, wenn man sagt, lass dein Handy zu Hause. Wir hatten jetzt, also da fühlt man sich völlig nackt. Wenn man hat ja alles, sein Geld mittlerweile auf dem Handy und alles Mögliche. Wir hatten jetzt eine Freizeit auf Mallorca, da war ein Geschäftsmann auch dabei, der musste noch so ein paar Dinge abwickeln und ich sagte zu ihm, Albert, gib mir dein Handy und du wirst einen super Urlaub haben. Komm, gib mir, ich biete dir das an, ja. Ich nehme dein Handy weg und so weiter, aber das war nicht möglich. Ja, er musste immer noch ein paar Dinge klären. Vielleicht ist das so ein Bild, ja, ich weiß es nicht. Es geht hier darum, das Prinzip, das dahinter steckt, ist, dass Mission bedeutet, dass wir völlig abhängig sind von Gott. Völlig abhängig von Gott. Und auch abhängig hier von Menschen. Und was uns heute oft im Weg steht, wir wollen alles absichern. Wir brauchen erstmal, also so auf Gemeindeebene brauchen wir erstmal so ein Konzept. Ne? Dann brauchen wir ein Budget, dann brauchen wir die Genehmigungen und so weiter. Und bis alles geklärt ist, bis wir alles, dann fehlt uns immer noch der Mut, irgendwas zu machen. Und wenn es um Mission geht, auch wenn ja, jemand hat für ihn gebetet oder gesagt, wenn wir heute Nachmittag mit unserem Nachbarn Kaffee trinken, ja, dann denkt vielleicht mal an diesen Punkt. Gott ruft uns zu mutigen Schritten. Mission lässt sich oft nicht planen, sondern sich einfach auf Situationen einlassen und sagen, Herr, du bist da und das reicht. Es geht nicht um Leichtsinn. Wenn du es planen kannst, ja, wenn du vorher sagst, oh, jetzt habe ich doch noch einen Kuchen rausgefroren und so, ist ja nicht schlecht, wenn man Gäste einlädt und so. Natürlich, wir können ja alles planen und so weiter. Aber was über allem steht, ist, Herr, ich vertraue dir. Selbst wenn ich jetzt der Kuchen nicht geraten ist oder selbst wenn ich vertraue jetzt. Mission heißt völlige Abhängigkeit von dir. Setz den Fuß vor die Tür. Geh los. Und dann wirst du Erfahrungen machen. Und noch einen Punkt, zu diesem Punkt, suche einen geeigneten Raum für Begegnung, den ich auch wichtig finde. Es ehrt den Gastgeber es bringt uns in gewisser Weise in seine Schuld. Und wir sind oft zu stolz. Aber für den anderen ist das wichtig. Also das heißt, wir würden alles für den anderen tun, wenn der Nachbar kommt. Wir würden helfen, sagen, ja, ich bin doch Christ und er soll sehen, dass ich Christ bin. Also wir würden alles für den anderen tun, aber wir lassen uns selbst nichts schenken. Wir lassen uns selbst nichts Gutes tun, weil wir dann immer denken, dann bin ich in seiner Schuld. Das ist falsch, so zu denken. Wir müssen dem anderen das erlauben, weil das ihn ehrt. Und in dieser Schuld zu sein, in dieser demütigen Abhängigkeit und Haltung zu sein, dass ich plötzlich abhängig bin von meinem Nachbarn, dass er, dieser gottlose Mensch, ich sage das jetzt mal so, ja, mir das Wasser reichen kann. Er denkt ja oft, er kann mir nicht das Wasser reichen, weil ich so ein moralischer Mensch bin. Ja? Er ist ja viel schlechter als ich so. Oder er denkt, dass wir das denken. Ja? Vielleicht denkt er selber nicht so. Aber oft ist es so, dieses, ja, ne? Ich kenne das von meinen Nachbarn, oh, der Evangelist, ne? So, ja, immer einen frommen Spruch auf den Lippen oder so. Ne? Ich meine, es ist hoffentlich nicht so. Sie haben das Gefühl, uns nicht das Wasser reichen zu können. Und jetzt denkt mal an die Geschichte von Jesus am Jakobsbrunnen mit der Sünderin, ja? Mit der niemand was zu tun haben wollte. Und Jesus sagt, gib mir etwas zu trinken. Das war so eine Ehre für diese Frau, dass sie diesem jüdischen Mann, diesem Rabbi, etwas die sie ihr Leben gescheitert war, durch und durch. Sie darf ihm ja, das Wasser reichen. Großartig. Also das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, eine unglaubliche Wertschätzung, den anderen zu erlauben, uns Gutes zu tun. Und das bringt uns in eine demütige Haltung, was uns gut ansteht. Ne? Auch diese Sanftmut, wie Schafe mitten unter den Wölfen. Und das öffnet oft eine Tür, dass wir dann auch eine ganz andere Haltung, nicht von oben herabkommen, als wir sind die großen Helfer, wir sind die großen Gönner, sondern nein, wir sind die, die abhängig sind. Und jetzt darf ich ja, aus dieser Niedrigkeit heraus das Evangelium sagen, bekommt plötzlich einen ganz anderen Boden. Okay, zum dritten Punkt. Sei dir bewusst, dass du ein Segensträger bist. Vielleicht ist das der wichtigste Punkt. Wenn ihr ein Haus betretet, sagt als erstes, Friede sei mit diesem Haus. Und wir wissen, dass in arabischen und muslimischen Kulturen ist ja dieser Friedensgruß, ja, das sagen die immer noch, Salam alaikum wa alaikum assalam. Friede sei mit dir, Friede sei auch mit dir. So begrüßen sich auch die Kasachen. Ja? Das ist in mindestens einem Drittel der Welt begrüßt man sich genauso. Friede sei mit dir, Friede sei auch mit dir. Aber es geht ja nicht nur um eine Formel. Da steckt mehr dahinter. In den Nomadenkulturen, also lange vor dem Islam, galt der Gast als von Gott gesandt, als ein Geschenk Gottes. Wahrscheinlich geht das auf die Abraham-Geschichte zurück, mit Sarah, als die Engel kamen, ja, und Isaak ankündigten. Also es könnte ja sein, dass der Gast ein Bote Gottes ist, ein Geschenk von Gott. Und deshalb öffnen wir die Türen. Wir kennen das auch aus dem Hebräerbrief. Ne? Einige seid gastfreundlich, denn einige haben ohne ihr Wissen Engel beherbergt. Und wenn in einer Kultur dieses Verständnis vorhanden ist, ja, wenn ich nach Kasachstan komme, da ist dieses Verständnis vorhanden, dann macht es natürlich, das macht es unglaublich leicht. Wenn wir dort in ein Haus kommen, dann sehen die das so. Es könnten Boten Gottes sein. Und dann dürfen wir immer was sagen, ja, wir dürfen das Haus segnen, wir dürfen beten und so weiter, weil sie dieses Verständnis haben. Und das ist ja hier bei uns nicht so. Ja, mein Nachbar denkt nicht, oh, das könnte jetzt ein Bote Gottes sein. Und ich sage auch jetzt nicht, Friede sei mit dir oder so. Ne? Also ich übertrage das nicht eins zu eins. Aber trotzdem, was bleibt, ist ja die Tatsache, dass wir diese Friedensbringer sind. Wir sind Friedensbringer. Das heißt, wenn wir ein anderes Haus betreten oder wenn wir in eine Situation hineinkommen, in irgendeine Situation, dann bringen wir den Frieden Gottes. Dann sind wir Segensbringer. Das ist das Besondere. Wir bringen Licht in die dunkelste Hütte, weil Jesus in uns lebt. Ja, er ist das Licht der Welt und er sagt zu uns, ihr seid das Licht der Welt. Und wir brauchen dieses Selbstverständnis. Das ist so wichtig. Wir denken da oft zu gering von uns und meinen noch, das wäre Demut. Aber das ist im Grunde genommen Unglaube. Du bist das Licht der Welt. Ich weiß nicht, ob ihr Johannes Wart kennt. Das ist ein christlicher Kabarettist. Der hat mal bei seinem Bühnenprogramm hat er gesagt, er würde morgens würde er vor dem Spiegel sich stellen und würde sagen, Johannes, du bist heute das Beste, was dieser Welt passieren kann. Ja? Und das ist kein Stolz. Sondern das hat er aus tiefster Überzeugung, weil er sagt, wenn Jesus in mir lebt und Jesus sagt, ihr seid das Licht der Welt, dann bist du das Beste, was heute deinem Nachbarn passieren kann. Und weißt du, das ist tatsächlich so in meiner Nachbarschaft auch. Also der eine Nachbar, der Philipp, da denke ich, ey, ich bin das Beste, was ihm passieren kann. Ich liebe ihn, ich bin bereit, ihm zu helfen, ich bete für ihn, ich habe ihn auf dem Herzen. Ja, das ist ein, auch wenn ja, müsste jetzt ihn natürlich fragen, wie er das so empfindet, ja, meine Nachbarschaft oder wie ich mich verhalte, ja. Aber ich sage mal einfach frei heraus, das ist das Beste, was ihm passieren kann, mich als Nachbarn zu haben. Und vielleicht kannst du mal trainieren und kannst dich morgens auch mal vor den Spiegel stellen und sagen, Hans oder Uta, ja, du bist das Beste, was der Welt heute passieren kann. Weil ich das auf diesen Gedanken bringt, wozu Gott dich eigentlich sendet. Nämlich Segensbringer zu sein, Friedensbringer, da, wo Gott dich hinschickt. Er hat uns erwählt und wir bestätigen diese, das hat was mit unserer Identität zu tun als Christen. Ja, ihr seid das Licht der Welt, wir sind Kinder Gottes, wir sind Botschafter Gottes und so weiter. Ja, gibt ja ganz viele biblische Belege. Wir sind gesandt, um Frucht zu bringen. Jesus sagt, ich sende euch, wie mein Vater mich gesandt hat und es gibt tausende Stellen, sage ich jetzt mal so, so viele Stellen, die das sagen. Du bist nicht irgendeiner. Und weißt du, wenn mein Wasserhahn tropft, dann hole ich den Klempner. Weil der das kann, ja, so. Und wenn die Menschen Fragen haben, dann sind wir die richtigen Fachleute. Und nicht die Profis, nicht die Theologen oder die Evangelisten, die auch. sondern du als ganz normaler Christ mit deinen Höhen und Tiefen und mit deinen Schwierigkeiten, die du hast und mit deinen Sorgen, die du hast, Gott gebraucht dich und Gott verherrlicht sich durch dich. Sei bereit, dich gebrauchen zu lassen. Du bist die für den anderen bist du der Fachmann, weil du eine Beziehung zu Gott hast und weil du den Weg zeigen kannst. Okay, das vierte, lasst dich nicht vom Wesentlichen ablenken. Hier steht, haltet euch unterwegs nicht mit langen Begrüßungen auf. Gastfreundschaft hat auch eine Kehrseite, also das wird so ausgiebig dort gelebt. Die laden einen zum Tee ein und dann ist der Tisch voll und man sitzt dort. Ja, ich bin mal 5-mal am Tag, musste ich warm essen, ja, weil wir immer, das war eine Qual, ja, obwohl ich gerne esse. Aber das war, also das ist dort so, das, was uns so ein bisschen fehlt. Also wir würden hier, für uns ist das überhaupt keine Gefahr, uns mit langen Begrüßungen aufzuhalten. Ja, uns würde Jesus wahrscheinlich sagen, nehmt euch mal ein bisschen Zeit für die Leute, ne? Bleibt mal sitzen beim Tee und nicht gleich wieder an die Arbeit und so, ja. Aber in der Kultur, haltet euch nicht mit langen Begrüßungen auf. Und im übertragenen Sinne würde ich sagen, was Jesus sagen will, bleibt fokussiert auf euren Auftrag. Und es ist heute so, und ich denke, das ist eine wichtige Botschaft für uns, weil wir in so einer Multi-Optionsgesellschaft leben. Wir haben so 1000 Möglichkeiten. Meistens packen wir viel zu viel in den Tag rein, was wir alles schaffen wollen, was wir machen wollen und so weiter. Und wir sehen die Menschen nicht mehr. Wir laufen das Eigentliche, wozu Gott uns gebrauchen will, ein Segen für meinen Nächsten zu sein, das Ziel verfehlen wir, weil wir ja so viel zu tun haben. Da müssen ja noch Plätzchen noch gebacken werden. Und dann muss ja das noch gemacht werden, das noch und das noch und das noch. Und es gibt, also, ne, bitte backt weiter eure Plätzchen, aber es gibt von allem ein zu viel. Und die Frage ist, was will der Herr? Bleib fokussiert. Was ist deine Berufung? Wo will Gott dich für andere Menschen gebrauchen? Hast du diese Menschen noch im Blick? Ja, manche machen so viel, dass sie noch nicht mal ihre eigene Familie mehr im Blick haben. Und okay, das... Wir haben es verstanden. Verzettelt euch nicht. Bleibt fokussiert. Wir sind nicht alle Evangelisten, aber wir sind alle Zeugen und wir haben eben diesen klaren Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Der fünfte Punkt, also es gibt insgesamt 6 Punkte, wir haben es fast geschafft. Ja? Sei sensibel für die Kultur des anderen. Wenn ihr in eine Stadt kommt und man euch aufnimmt, dann esst, was man euch anbietet. Das ist doch interessant. Also ein kasachischer Pastor hat mir erzählt, oder durch ihn habe ich das erst so richtig gesehen. Er sagte, ist dir aufgefallen, dass in diesem Text 2-mal steht, esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird? Das war mir nicht aufgefallen. Das steht 2-mal im Text, ihr könnt das nochmal nachlesen. Und er sagt, wenn er in ein Haus geht, dann nimmt er sich immer ganz viel Zeit und isst und trinkt, was ihm vorgesetzt wird. Damals, und fragt sich nicht, wie kriege ich die Kurve zum Evangelium, sondern er genießt einfach erstmal das Essen und die Gemeinschaft mit den Leuten und das andere kommt dann von selbst. So sagt er und wir waren oft dabei und ich kann das bestätigen. Damals, wenn Jesus das zu den Jüngern sagt, dann warum muss er das extra sagen? Esst, was euch vorgesetzt wird. Vielleicht gab es da auch was, was eben nicht so zu den Reinheitsvorschriften ja, passte oder so, ja, wo sie gesagt haben, das esse ich nicht oder so, keine Ahnung. Er sagt, esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Wir waren jetzt auch wieder im Mai bei unserem letzten Einsatz. Da wird immer am 9. Mai der Tag des Sieges gefeiert, ne, über Nazi-Deutschland, ja, in der ganzen ehemaligen Sowjetunion. Kasachstan gehörte ja mal zur Sowjetunion. Da wird immer groß gefeiert mit Schaschlik und mit Wodka und so weiter. Und da kann es dir passieren, dass du eingeladen wirst. Eigentlich ist das wunderbar. Die laden dich ein und ja, du bist da. Und wenn man da so ein bisschen mit denen, kommt rein, oh ihr Deutschen, ne, wir sind ja die Besiegten. Aber wir freuen uns ja auch, dass wir besiegt wurden, dass der Spuk vorbei ist. Das heißt, wir können wunderbar mitfeiern, ja, diesen Tag des Sieges. So, und dann tischen die auf. Und dann in russlanddeutschen Gemeinden frage ich dann schon mal, meint ihr, man kann da auch mal Wodka trinken? Dann sage ich, nein, natürlich nicht. Ne? Aber Jesus sagt ja, esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Ich weiß nicht, wie ihr zum Thema Alkohol steht. Generell, also ich habe jetzt, das müsst ihr jetzt ertragen, ich weiß nicht, wie ihr darüber denkt, ich habe jetzt auch Wodka getrunken. Ich trinke normal überhaupt keinen Alkohol, aber weil da steht, esst und trinkt, was euch vorgesetzt wird. Und wir kommen ja oft in so Situationen, was machen wir mit und was machen wir nicht mit? Ne? Also das ist ja nur ein kleines Beispiel. Und ich glaube, es geht darum, dass wir kulturell sensibel sind. Die Leute erleben uns Christen oft als moralisierend und als überheblich. Nee, das Bier trinke ich nicht mit. Oder, also jetzt will ich nicht nur über Alkohol reden, sondern oder das mache ich nicht mit. Ja, tanzen geht gar nicht. Das geht. Die Leute erleben uns als moralisierend. Das ist auch nicht die Botschaft, die wir haben. Die Botschaft ist nicht, was wir nicht alles nicht dürfen, weil wir Christen sind. Versteht ihr? Und Paulus sagt, ich bin allen alles geworden, um etliche für Christus zu gewinnen. Ich bin den Gesetzlosen ein Gesetzloser geworden. Die Grenze war für ihn das Gebot Gottes. Wo er sagt, natürlich halte ich mich an Jesu Gebote. Ja, ich erinnere mich an einen Pfarrer, dem habe ich ein paar Vorschläge gemacht, was man in seiner Stadt machen kann. Der wollte evangelisieren, wie wir Brücken bauen können in die Stadt. Und dann sagte der Pfarrer zu mir, dem wurde es wahrscheinlich ein bisschen zu bunt, er sagte zu mir, Bruder Pfeil, ich mache alles mit, bis auf die Sünde. Und ich sage, ja genau, das bin ich genauso bei dir. Ja? Und das hätte Paulus auch so gesagt, natürlich. Aber wir müssen kulturell sensibel sein und auf der anderen Seite doch klar und mutig. Und wisst ihr, das ist immer eine Herausforderung, aber nicht verurteilend. Nicht verurteilend. Esst, was euch vorgesetzt wird. Und wisst ihr, der Heilige Geist ist ein Fachmann auf diesem Gebiet, auf diesem schmalen Grat zwischen hoher Sensibilität und Liebe für die Menschen und doch Klarheit und Mut für die Botschaft, die wir zu verkündigen haben. Der Heilige Geist ist ein Fachmann für diesen schmalen Grat und er leitet uns darin. Okay, ich komme zum letzten Punkt. Höre zu, bete, heile, gib Zeugnis. Ich habe jetzt den ganzen Rest in den letzten Punkt zusammengefasst und erzähle euch einfach, wie wir das da in Kasachstan erleben. Und das Prinzip passt hier genauso nach Bruchköbel. Wir brauchen Interesse für die Menschen. Hier steht, heile die Kranken. Also da muss man erst mal wissen, was ist denn los in der Familie, bis die Menschen sich öffnen und sagen, ja in Kasachstan, oh, das Pferd hat eine Kolik, da haben wir alle Pferde, ne? Und so, das ist ein großes Problem, weil wenn das Pferd dann keine Milch mehr gibt, dann haben sie nichts mehr zu trinken und so weiter. Oder das Kind ist krank, wir haben kein Geld für den Arzt, das zu bezahlen. Da kommen die Geschichten. Jeder hat diese Geschichten, aber die erzählen die Menschen erst, wenn Vertrauen da ist. Das heißt, wenn du heute es geht nicht darum, dass wir einfach unsere Botschaft loswerden, sondern in vielen Situationen, manchmal klappt das, manchmal ist die Tür auf, dann hau raus, mach das, erzähl. Aber oft ist die Tür nicht so weit offen, da muss erstmal Vertrauen entstehen. Und dieses Vertrauen entsteht im Haus, indem man Interesse für die Menschen hat. Und ich würde sagen, das ist der erste Punkt, neben dem Gebet natürlich für den anderen. Interessier dich für den anderen. Interessier dich für ihn. Und wir fragen und die Leute erzählen. Und dann fragen wir, darf ich für dich beten? Und dazu möchte ich euch ermutigen. Betet mir, auch hier wieder, ihr seid die Fachleute. Den Klempner hole ich für meinen tropfenden Wasserhahn. Wenn die Leute eine Not haben, dann seid ihr die, die beten könnt. Und habt den Mut, auch für die Leute öffentlich zu beten. Also da am Tisch und nicht, ich bete für dich, also ich nehme das mit nach Hause. Betet für die Leute. Ein kurzes Gebet, ihr müsst keine langen Gebete beten. Betet. Und wir haben Heilungen erlebt. Heilt die Kranken. Und natürlich, wir wissen, das ist heute auch anders, ja, dass Jesus nicht alle Menschen heilt. Aber er kann das auch heute noch tun. Wir dürfen um Heilung bitten und beten. Und was aber vor allen Dingen passiert, ist, dass Jesus sich offenbart. Jesus zeigt sich den Menschen auf der Weise, wir beten für ihre Not. Und die Menschen sagen, boah, zum ersten Mal spüre ich da eine Erleichterung. Zum ersten Mal, sie merken, dass Gott ein lebendiger Gott ist, wenn wir für sie beten. Heilt die Kranken. Und dann verkündigt das Reich Gottes. Und dann, wenn wir für sie gebetet haben, können wir das Evangelium erklären. Da ist die Tür so weit offen. Dann kann ich kurz erklären, wie ich zum Glauben komme, was mich trägt, was mir hilft. Weil die Zeit jetzt schon rum ist, ich habe jetzt zum Schluss noch so ein Bonusmaterial, gibt es ja oft bei Filmen, ne? Hat man nachher noch so ein Bonusmaterial, okay? Und weil wir in der Adventszeit sind, habe ich jetzt noch mal schnell so ein Bonusmaterial. Das sind 6 Punkte für die Adventszeit, noch mal so praktische Dinge. Und vielleicht ist da was für dich dabei. Nimm Menschen bewusst wahr, zum Beispiel die Postbotin, die in diesen Tagen nicht weiß, wie sie die Arbeit schaffen soll. Mach ihr doch ein kleines Geschenk. Bereite was vor für die Postbotin oder für den Postboten. Bei uns ist es die Postbotin. Zweitens, wenn du einkaufen gehst, dann plan etwas mehr Zeit ein. Nicht noch schnell einkaufen. Weil ich treffe die Menschen tatsächlich in der Stadt. Gerade in so einem kleinen Ort oder kleinen Stadt, hier wo ihr wohnt. Ihr trefft die Menschen beim Einkaufen. Und wenn ihr sagt, nur mal schnell einkaufen, dann habt ihr überhaupt keine Zeit, mit denen zu reden. Plant von vornherein ein bisschen mehr Zeit ein für euren Einkauf, damit ihr zuhören könnt. Und vielleicht könnt ihr ein Wort weitergeben. Man trifft fast immer Bekannte. Drittens, wenn du Familie hast, dann denk daran, deine Familie hat Priorität. Achte auf ihre Bedürfnisse. Es kann nicht sein, dass du dich um die ganze Welt kümmerst und keine Zeit für deinen Ehepartner hast und keine Zeit für deine Kinder hast. Da fängt es an. Das ist deine erste Priorität, auch jetzt in der Vorweihnachtszeit. Viertens, wenn du Menschen praktisch helfen kannst, dann tu es. Diene anderen Menschen mit den Gaben, die Gott dir geschenkt hat. Aber auch dazu musst du dir Zeit nehmen. Fünftens, hab den Mut zu erzählen, was dich trägt in dieser verrückten Zeit und was für dich Weihnachten bedeutet. Und sechstens, ladet doch eure Freunde und Nachbarn und die Menschen auf eurem Weg zum Gottesdienst ein. Ihr habt doch wahrscheinlich einen Gottesdienst, den ihr hier feiert am Heiligabend. Vielleicht ist das, wo ihr sagt, ich lade einfach mal ein, mit zum Gottesdienst zu kommen. Die Menschen werden wieder offener. Es passiert gerade was in unserer Gesellschaft. Sie fragen nach, ja? Zeitenwende, es ist vieles nicht mehr so, wie es war. Ängste sind da vor der Zukunft. Menschen sind wieder offener. Habt den Mut einzuladen. Selbst wenn sie sagen, nee, passt nicht, alles gut. Dann wissen sie aber, was uns wichtig ist. Ja, ist auch gut, auch ein gutes Zeugnis. Okay, Amen. Entschuldigung, dass ich die Zeit überzogen habe.